Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über Tod, Sterben und Zukunftshoffnung fortsetzen können. Und wir haben heute den Untertitel Die Hoffnung des Alten Testamentes. Wir wollen immer noch zu hundertprozentiger Klarheit kommen, warum in einer vollkommenen Schöpfung, die das Ebenbild eines vollkommenen Gottes darstellt, etwas Gegenteiliges auftreten konnte. Wir wollen wissen, wieso haben wir heute Elemente in der Welt, welche unserem Bedürfnis entgegengesetzt sind. Wir haben die Lüge, die Lieblosigkeit, das Unrecht, Schmerzen, Leid und Tod. Und ich denke, um Klarheit in unserem Geist zu haben, müssen wir diese Frage beantworten. Das Erste, was ich nochmal deutlich machen möchte, ist, dass Gott ist nicht neutral. Und wir sehen, dass in der Schöpfung nichts da ist, was neutral sein kann. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei welchem ist keine Veränderung, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Was sagt denn das Wort? Gott ist der Ursprung der Wahrheit, der Liebe, der Gerechtigkeit, der Freiheit, der Sicherheit, der Harmonie, der Freude, des Friedens und aller guten Gabe und aller vollkommenen Gabe. Er kann nicht sein der Ursprung für die Lüge, den Egoismus, der Gefangenschaft, der Ungerechtigkeit, der Unsicherheit, der Disharmonie, der Traurigkeit, des Unfriedens und allen diesen Dingen wie Leid und Elend, das kann nicht aus Gott herauskommen. Und er sagt selber in Malachi 3,6, denn ich bin der Herr und wandle mich nicht. Die Natur und die Gesetze der Natur klären uns ganz deutlich auf und der Jakobus nimmt das und sagt in Jakobus 3, Vers 11 und 12, quillt auch ein Brunnen aus einem Loch süß und bitter? Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Ölbeeren oder ein Weinstock Feigen tragen? Also kann auch ein Brunnen nicht salzig und süß Wasser geben. Es gibt also keine Neutralität. Und das ist entscheidend, dass wir das verstehen. Bei der Schöpfung der Geister hat Gott geistige Bedürfnisse in den Geist gelegt. Liebe, Freiheit, Gerechtigkeit, Moral, Sicherheit, das Bedürfnis nach Leben. Das alles zeigt, dass auch der Geist nicht neutral sein kann, sondern er ist Gott ähnlich. Er hat nur gute Bedürfnisse. Er wurde nie gemacht, um etwas anders als Gutes zu tun. Die Bedürfnisse stellen sicher, dass das Gegenteil abgelehnt wird. Lieblosigkeit, Ungerechtigkeit, die Lüge, das ist alles, was wir nicht haben wollen. Damit sie ihre Bedürfnisse befriedigen, hat ihnen Gott eine Identität gegeben, eine innere Wahrheit, wer der Geist ist. Und diese innere Wahrheit sagt uns unseren Ursprung an und sie sagt uns die Abhängigkeit an von dem Schöpfer, von dem wir gemacht worden sind. So, Gott hat in seiner Schöpfung des Geistes alles richtig und so gemacht, wie er ja selbst ist. Und wir haben gehört, er kann sich nicht verändern. Er kann also nicht das Böse tun, weil er ja gut ist. So, wenn alles vollkommen ist, wo besteht da die Wahl zum Bösen? Und ich antworte hier auch auf eine Frage, die mir auf YouTube gestellt wurde, unter der rumänischen Betrachtung, nämlich, ist der Geist ein Roboter, wenn er nur das Gute machen kann? Weil wir denken in unserem einfachen Denken, sage ich manchmal, dass es nur eine Wahl gibt zwischen Gut und Böse und dass die Wahlfähigkeit des Menschen nur an dieser Stelle existiert. Aber schauen wir uns doch in Genesis 2 den Vers 15 an. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. So ist da etwas, wo er eine Wahl hat, im Bauen und Bewahren. Stellt euch vor, ihr habt eine Firma und ihr stellt jemanden ein und der soll die Wahl haben, sowohl richtig zu arbeiten als auch schlecht zu arbeiten. Stellt euch vor, ihr nehmt euch einen Gärtner, der die Wahl hat, euren Garten, die Bäume alle zu abzuschneiden und sie auch zu pflegen. Das wäre doch absurd. Das tut doch kein Mensch. Wir nehmen uns doch einen Gärtner gerade, damit er das Gute tut, nie das Schlechte. Wir erwarten doch nicht, dass wenn wir jemandem einen Auftrag geben, wenn ich eine Angestellte nehme, dass sie einfach etwas anderes tut als das Gute. So ist man ein Roboter, wenn man nur für das Gute gemacht wurde? Vers 19. Denn wie der Mensch allerlei lebendige Tiere nennen würde, so sollten sie heißen. So Gott bringt ihm alle Tiere, die er geschaffen hat, damit der Mensch ihnen den Namen gibt. Hat er ihm da reingeredet? Sollte er ihm dem, was er die Namen gab, die Namen geben, die Gott geben will? Oder hatte er die völlige Freiheit, sagen, ah, das ist ein Hase und das ist ein Uhu, was auch immer er für Namen gab? Er hat ja den Geist deshalb gemacht, dass er fähig ist, Dinge zu tun, zu verarbeiten, auf Ideen zu kommen. Diese Dinge zeigen doch, dass der Geist frei ist. Und Vers 16 und 17, du kannst von allen Bäumen des Gartens essen. Da sind vielleicht 100 oder 1000 Bäume im Garten. Keine Einschränkung. Du kannst von allen essen. Es gibt nur einen Baum. Von dem sollst du nicht essen. Denn welches Tages du davon isst, wirst du des Todes sterben. So, er wurde nur gemacht, das Gute zu wählen. Er hatte das Bedürfnis nach Leben. Und Gott tut diesen Baum dahin, nicht um ihn zu quälen, sondern um ihn zu schützen, um ihm klarzumachen, du wurdest nie gemacht für das Böse. Du wurdest nie gemacht, die Erkenntnis des Bösen zu haben. Du wurdest gemacht, dass du das Gute tust. Es ist absurd. Es ist, wie soll ich sagen, nicht mit unserem Verstand zu messen, zu denken, wenn ich dem Gärtner nicht die Freiheit gebe, die Bäume auch abzuhauen, dann hat er keine Freiheit, den Garten zu pflegen. Es geht gegen jeglichen Verstand, dass wir denken, wir stellen Leute ein für einen Job, dass wir denen dann sagen, na ja, in deinem Job kannst du auch das Falsche tun. Ich hoffe doch, dass uns hier Klarheit geschenkt wird. Der Wille, Ja und Nein zu sagen, schließen das Böse nicht ein. Nichts wurde in diesem Universum von Gott gemacht, damit es das Böse tun kann. Ich hoffe, dass das klar ist, dass wir da unseren Verstand benutzen und nicht meinen, ach, wenn ich das Böse nicht tun kann, dann bin ich ein Roboter. Nein, der Geist ist frei. Er hat ein Ja und ein Nein. Er kann Dinge tun. Aber wenn er nur fürs Gute gemacht ist, heißt das nicht, dass seine Freiheit eingeschränkt ist. Wenn er nur für die Moral gemacht ist, heißt das nicht, dass er gemacht wurde auch für die Unmoral. Wenn er für die Liebe gemacht ist, heißt das nicht, dass er auch gleichzeitig gemacht ist für die Lieblosigkeit. Die Wahlmöglichkeit aus Liebe Dinge zu tun ist unendlich. Die Wahlmöglichkeit aus Gerechtigkeit zu handeln ist unendlich. Die Wahlmöglichkeit, das Gute in Freiheit zu tun, ist unendlich. So deshalb ist die Frage, die Selbsttäuschung entstand nicht durch eine eingebaute Wahlmöglichkeit. Wie Luzifer und später ein Drittel der Engel, so wie Eva und Adam, sich selbst täuschten, ist nicht erklärbar, weil es ja nicht in dem Sinne einer Wahl bestand. Es bestand ja auch nicht die Wahl, ob zu essen oder nicht zu essen vom Baum. Weil die war ja nicht da. Du sollst nicht essen. Und sie haben sich doch dran gehalten. Wie entstand denn dann diese Umwandlung? Ist ja nicht eine Frage, dass sie aus der Wahrheit hätten vom Baume essen können. Das ging nicht. Sie mussten zuerst etwas in sich selbst verändern, um Gott in Frage zu stellen. Und diese innere Veränderung, sich zu denken, ich kann jemand sein, der ich nicht bin, ist nicht erklärbar. Es gab keinen Grund, um Gott in Frage zu stellen, weil man kann ja Gott nur in Frage stellen, wenn man sich selbst auf dieselbe Ebene mit Gott stellt. Wir haben heute diese Idee in der Welt, dass der Mensch seine Identität sozusagen, ob ein Mann oder Frau ist oder vielleicht ein Hund oder eine Katze, wählen kann. Und es ist mit dem Verstand nicht begreifbar, wie der Mensch dahin kommt. Aber wir können es zumindest erklären, weil die Menschen geboren sind mit dieser Idee und aufgrund gewisser Umstände können sie auf die Idee kommen und sagen, naja, ich bin jetzt nicht mehr ein Mann, ich bin jetzt eine Frau oder umgekehrt, ich bin jetzt kein Mensch mehr, ich bin jetzt eine Katze. Versteht ihr? Das ist das Absurde an der ganzen Sache, das ist das Unerklärliche, dass jemand etwas meint, er könnte sein, was er nicht sein kann. Es geht nicht um die Wahl, etwas zu tun oder nicht zu tun, sondern das hat der Mensch nie gehabt. Aus der Wahrheit konntest du nur das Gute tun. Die Sünde entstand durch eine innere Täuschung, die nicht mit einer Wahlmöglichkeit zu tun hat, weil keiner kann seine Existenz wählen. Keiner kann wählen, wie er gemacht wurde, weil er ja nicht ein Schöpfer ist. Keiner kann seine Identität wählen. Sie wird ihm vom Schöpfer gegeben. Der Prozess, der in diesen Geistern, die in die falsche Richtung gegangen sind, stattfand, um ihren Status als Geschöpf in einen Schöpfer umzuwandeln, bleibt ein Geheimnis. Weil würden sie das nicht verändern, dann könnten sie ja auch nicht sündigen. Die Sünde ist eine Folge. Sie war nur möglich durch die Veränderung eines Status, eines Zustands. Das Gesetz Gottes sagt, ein Geschöpf kann kein Schöpfer werden. Und ein Schöpfer kann kein Geschöpf werden. Das heißt, es gibt eine absolute Grenze zwischen Ursache und Wirkung, zwischen dem, der schafft und dem, der geschaffen wird. Und genau diese Grenze zu überschreiten, ist eine Unmöglichkeit. Und in die ist Luzifer und die gefallenen Engel und der Mensch eingetreten. Er wollte eine Grenze durchbrechen, die nicht zu durchbrechen ist. Du kannst dir noch so viele Operationen machen. Du bleibst das, wie du geboren bist. Du kannst deine Gene nicht ändern. Du kannst doch deinen Geist nicht ändern. Aber dass wir so auf diese Ideen kommen, beweist, wo das Problem liegt. Das Problem liegt ja nicht im Tun, das Problem liegt daran, dass man etwas von sich hält, was nicht sein kann. Aus dieser Sache ist die Sünde entstanden. Aus der Änderung eines Statuses, nicht aus der Wahl einer Tat. Ich hoffe, wenn wir das verstehen, dann haben wir es ein für alle Mal verstanden. Und dann sind wir uns klar, dass das, was passiert ist in diesen Geistern, ist nicht erklärbar, so wie wir heute auch nicht erklären können, wie ein Geschöpf meint, es könnte Schöpfer sein. Wir können es zumindest erklären, weil wir wissen, der Mensch ist so geboren, er weiß ja nicht von diesem Irrtum. Aber der Verstand kann es ihm sagen, dass es ein Irrtum ist, auch wenn er so geboren ist. Ein anderer Beweis, dass die Selbsttäuschung nicht erklärt werden kann und ein Geheimnis ist, ist das unveränderliche Gesetz Gottes, wie Jesus es in Lukas 6, 43 und 45 erklärt. Denn es ist kein guter Baum, der faule Frucht trage, und kein fauler Baum, der gute Frucht trage. Es ist nicht möglich, dass ein guter Baum faule Frucht trage und ein fauler Baum gute Frucht trage. Ein jeglicher Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt, denn man liest nicht Feigen von den Dornen, auch liest man nicht Trauben von den Hecken. Kann man das klar machen? Der Jakobus hat sich auch nach diesem Prinzip gerichtet. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Ja, das wäre die Wahrheit. Und der böse Mensch bringt Böses hervor aus dem bösen Schatz seines Herzens. Das ist die Lüge. Das heißt, aus der Wahrheit entsteht Liebe, Freiheit, Gerechtigkeit, Sicherheit, Harmonie, Freude, Frieden. Aus der Lüge entsteht Egoismus, Unfreiheit, Ungerechtigkeit, Unsicherheit, Unfrieden, Krieg und so weiter. So, es kann also nicht aus der Wahrheit der Egoismus entstehen und man kann aus der Wahrheit nicht etwas Falsches tun. Die Selbsttäuschung führte zu einer inneren Veränderung eines Zustands und die ist nicht erklärbar. Sie ist nicht erklärbar. Wie der, der in der Wahrheit ist, über sich selbst sich täuscht und meint, er könnte jetzt jemand sein, den er nicht sein kann. Und daraus ist dann alles entstanden. Nehmen wir das und wenden es an Adam an. Als er geschaffen wurde, konnte er nichts außer Liebe, Freiheit, Gerechtigkeit, Sicherheit, Harmonie, Freude, Frieden und Gutes tun. Er war völlig frei, in seinen Entscheidungen das Gute zu tun. Die Selbsttäuschung führte dazu, dass er dachte, er könnte ein Gott sein. Er könnte jemand anders sein. Und aus der entstand das Essen von der Frucht, der Egoismus, die Unfreiheit, die Ungerechtigkeit, die Unsicherheit, die Angst, die Disharmonie, der Unfrieden und so weiter. So, es kann nur die Veränderung der Quelle sein, die zu einer bitteren Quelle führt und nicht mehr eine Süßquelle ist. So, das Gesetz erlaubt es nicht, dass aus der Wahrheit man was Falsches tut, weil es geht nicht. Deshalb ist es auch wichtig zu verstehen den Prozess der Erlösung. Was ist denn die Erlösung? Was soll sie denn sein? Sollen wir aufhören, egoistisch zu sein im Irrtum unseres Herzens? Sollen wir anfangen, aus dem Irrtum unseres Herzens das Gute zu tun? Ist das die Erlösung? Mit Sicherheit nicht. Die Erlösung ist der Umkehrprozess, aus der Selbsttäuschung in die Wahrheit zu kommen. Wir können nicht aus dieser Quelle, in der wir geboren sind, etwas Gutes tun. Es ist unmöglich. So, hier, noch einmal, kann der Mensch in seiner alten, angeborenen Natur Gott anbeten? Nein, er kann das nicht. Deshalb kommt Jesus und sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Deshalb muss ich ja das Falsche kreuzigen. Ich muss den Selbstbetrug aufgeben, zu denken, ich könnte jemand sein, der ich nicht sein kann, und in die Wahrheit kommen. Stellt euch vor, man könnte aus der Wahrheit, aus dem Leben, das Jesus gekommen ist, uns zu geben, noch das Falsche tun. Dann könnt ihr doch nicht sagen, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Weil du könntest ja immer noch das Falsche tun und damit das ewige Leben nicht mehr haben. So was ist nicht möglich. Dann wäre die Wahrheit nicht Wahrheit. Dann könnte man aus der Wahrheit auch die Wahl haben, das Falsche zu tun. Das gibt es nicht. Wer in der Wahrheit über sich selbst ist, wer weiß, wer er ist, der kann das Falsche nicht mehr tun. Er ist immer noch der, der sich selbst steuert. Er ist immer noch völlig frei. Er ist frei, alles Gute zu tun, weil niemand wurde gemacht, frei zu sein, in Anführungsstrichlein das Böse zu tun. Weil es beweist sich heute, dass jeder, der das Böse tut, letztendlich unfrei ist. Er tut es nicht, weil er es will, sondern weil ihn der Irrtum in seinem Herzen dazu zwingt. Ich hoffe, dass das klar ist. So gehen wir jetzt auf ein einfacheres Thema, das Erbgesetz. Aus einem Leben kommen alle Menschen. Aus Adam kommen alle Menschen und sein Leben sollte ewig sein. Er hatte eine klare Identität, er war an Gott gebunden. Gott macht aus ihm die Eva und auch sie ist ein Individuum aus dem Leben Adams und sie sollten frei Gott dienen und ihre Aufgabe erfüllen und ewig leben. Aber da es ja schon den großen Konflikt gab, gibt ihnen Gott die Klarheit. Er gibt ihnen diesen Baum der Erkenntnis Guten und Bösen, um sie zu schützen, damit sie sicher sind. Sie haben ein physisches Element, das ihnen sagt, sie können nicht ihren Zustand verändern. Sie können nicht unabhängig sein von Gott. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, du sollst essen von allerlei Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nichts essen. Denn welches Tages du davon isst, wirst du des Todes sterben. Es war da. Jetzt kommt sozusagen die Versuchung. Und solange sie in der Wahrheit waren, haben sie nicht gegessen, konnten sie auch nicht essen. Aber in dem Moment, wo sie anfingen, in ihrem Inneren sich vorzustellen, sie könnten jemand sein, der sie nicht sein könnten, sie könnten also ihren Status verändern, der ja sowieso nicht veränderbar ist. Deshalb ist es ja eine Selbsttäuschung. Man kann sein Geschlecht nicht verändern, auch wenn man es äußerlich tut. Es bleibt so, wie man geboren ist. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wenn du ein Mensch geboren bist, dann kannst du nicht ein Tier sein. Es ist nicht möglich. Du kannst dich zwar verhalten wie ein Tier, aber du bleibst dennoch immer noch Mensch. Weil so, wie du geboren bist, so bist du. So, wie Gott den Menschen gemacht hat, so ist er. Er kann sich selbst nicht verändern, weil er ist ja kein Schöpfer. Er ist ein Geschöpf. So, diese Selbsttäuschung in sich führte dazu, dass sie sich banden, dass sie vertrauten auf Satan und auf Menschen und sich von Gott damit trennten. Und in dem Moment beginnt der Tod. Der Tod beginnt mit der Selbsttäuschung, welche dann zum Essen der verbotenen Frucht führt. Der Tod war mit der Selbsttäuschung entstanden, weil als sie sich selbst täuschen, konnten sie nicht mehr aufhören, die Frucht zu essen, weil das war jetzt nur die Bestätigung der Täuschung. Adams Leben ist tot. Alle Nachkommen sind totgeburten. Niemand, der in dieses Leben kommt, hat eine Chance zu leben. Er ist tot geboren. Auch das ist wichtig zu verstehen. Nun stellt sich die Frage, wieso leben wir überhaupt? Wieso gibt es überhaupt Nachkommen? Weil Gott damals schon in Eden, in Genesis 3,15 sagt, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. So Gott gibt die Hoffnung. Er zeigt, trotzdem, dass dieses Leben tot ist, habe ich einen Weg gefunden. Einen absoluten Weg. Das heißt, das Unmögliche möglich zu machen. Jesus wird verheißen. Er kommt in das Leben. Er kommt in ein totes Leben, damit er über den Tod besiegt. Aber das werden wir in einer der nachfolgenden Betrachtungen sehen. Wir wollen jetzt einfach einen Überblick haben über den Erlösungsplan. Diese sieht 7000 Jahre vor. Und hier ist Adams Abfall von Gott. Und der Hauptdarsteller des Erlösungsplans ist natürlich unser Erlöser, der einmal kommt auf die Welt und ein zweites Mal wird er kommen und auch ein drittes Mal kommen. So, die Bibel beschreibt die drei Kommen Christi und ihre Funktionen. Wann trat der Tod ein? Der zweite Tod ist ein ewiger Tod. Er beginnt in dem Moment, wo der Mensch sich innerlich dachte zu sein, was er nicht sein konnte. Deshalb wurde das Todesurteil des zweiten Todes damals an dem Tag gegeben, als sie sich selbst täuschten. Weil dieser Prozess, in dem sie waren, war nicht mehr rückgängig machbar. Der zweite Tod ist ewig. Er beginnt hier. Das Todesurteil wurde damals gesprochen. Und so, wenn jetzt ein Todesurteil heute gesagt wird und die Vollstreckung erst in 7000 Jahren kommt, ist es dennoch festgelegt, dass die Vollstreckung dann da stattfindet. Das Todesurteil über Satan und die gefallenen Engel wurde bei ihrer Rebellion gesprochen. Sie existieren, aber ihr Schicksal ist schon beschlossen. Das sagt die Schrift sehr deutlich im Brief des Judas. Das ist der, der vor der Offenbarung kommt, der vorletzte Brief im Neuen Testament. Und in Vers 6 beschreibt er das, aber ich lese, um den Zusammenhang zu verstehen, auch Vers 5. Ich will euch aber erinnern, die ihr dies ja schon wisset, dass der Herr, da er dem Volk aus Ägypten half, auf das andere Mal brachte er um, die da nicht glaubten. So er erlöste, aber ist auch Richter. Auch die Engel, die ihr Fürstentum nicht bewahrten, sondern verließen ihre Behausung, hat er behalten zum Gericht des großen Tages mit ewigen Banden in der Finsternis, wie auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die gleicherweise wie diese gehurt haben und nach einem anderen Fleisch gegangen sind, zum Beispiel gesetzt sind und leiden des ewigen Feuers Pein. So, wenn das man so liest, dann ist klar, dass auch Satan und die gefallenen Engel gerichtet sind. Aber das Urteil ist noch nicht vollzogen. Die Vollstreckung des Todesurteils wird am Ende der 7000 Jahre gelegt und dann auf alle Gottlosen. Offenbarung 20 beschreibt dieses Phänomen mit dem Feuersee. Und das ist die Vollstreckung des Urteils. Nun hat Gott ja einen Ausweg gefunden aus diesem Tod, in den wir hineingeboren sind. Wir müssen aber verstehen, kommen wir aus diesem Tod nicht heraus, dann wird das Urteil vollstreckt. So, Gott hat also eine Möglichkeit gefunden, ja, wir sind tot, aber da es einen Ausweg gibt, kann man ihm entkommen. Deshalb der Erlösungsplan. Bleibt man aber in dem Zustand, in dem man geboren ist, dann wird das Todesurteil vollstreckt. Es kommen ja manche Menschen, tun sich die Frage, ich hatte mal einen Studenten, der auf einer Missionsschule, der mich fragte, sagte, ja, wenn wir nach dem Licht, das uns begegnet, gerichtet werden, dann wäre es doch besser, wir würden gar kein Evangelium haben. Ja, dass wir nicht gerichtet würden. Ja, wenn wir kein Evangelium hätten, dann sind wir ja schon gerichtet, weil wir sind durch unsere Zeugung schon gerichtet, weil wir werden in einem toten Leben gezeugt. Es ist nur die Gnade Gottes, die uns da einen Ausweg gibt. Aber wir werden in einem toten Leben gezeugt. Und kommt kein Licht, dass wir da rauskommen, bleiben wir in diesem Tod. Und die Vollstreckung wird am Ende durchgeführt. Deshalb sagt Jesus deutlich, wer an mich glaubt, der ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wir kommen nicht neutral auf die Welt. Wir kommen alle tot auf die Welt. Das heißt, wir kommen alle mit der falschen Natur auf die Welt. Wir kommen nicht auf die Welt in einem neutralen Zustand, wo wir sagen würden, naja, wir können jetzt den Tod und das Leben wählen. Nein, das gibt es nicht. Wir können nur das Leben wählen. Im Tod sind wir schon. Wir können nur aus diesem Zustand herauskommen. Wir haben keine Wahl, dass wir im Zustand sind. Weil es klar ist, es gibt nichts Neutrales. Und wir kommen in einem Tod, in einem nicht lebendigen Zustand in dieser Welt. Und jetzt hat Gott noch einen anderen Tod eingeführt, nämlich den ersten Tod. Ihr seht, der zweite Tod kam sofort, weil es endgültig, es gibt keine Rückführung aus diesem Tod. Ja? Hat er einen zweiten Tod, der ja aber dann als erster Tod genannt wird, ja, weil er ist derjenige, der begrenzt ist in der Zeit. Er ist ein Schlaf, er ist zeitlich limitiert, er ist vorübergehend. So, er tritt ein mit dem ersten Menschen, der diesen ersten Tod stirbt, und das ist der Abel, der von seinem Bruder Kain getötet wird. So, er stirbt den ersten Tod, aber er stirbt diesen ersten Tod als Lebendiger. Nämlich, er hatte nämlich sein Leben ausgetauscht, er war aus dem Tod zum Leben gekommen, deshalb wartet Abel bis zum Tage seiner Auferstehung. So, das ist entscheidend. Das Todesurteil, das Gott in Eden gegeben hat, an dem Tag, wo du isst, wirst du sterben, bezieht sich nicht auf den ersten Tod, sondern nur auf den zweiten Tod. Weil der erste Tod hat einen Grund. Der Zweck des ersten Todes, ich nenne ihn, ist eine Zwischenlagerung. Wenn wir den Plan Gottes der Erlösung verstehen, dann ist der erste Tod ein Abbild des zweiten Todes in dem Sinne, dass wir erkennen, ungefähr, um was es geht. Aber der erste Tod ist nicht endgültig. Jesus sagt, es ist ein Schlaf. Er ist nicht das, was gemeint ist, mit an dem Tag, wo du isst, wirst du des Todes sterben. Das ist nicht dieser vorübergehende Tod gemeint, aus dem man wieder zurückkommen kann. So, warum haben wir also den ersten Tod? Nämlich, um alle Erlösten zur selben Zeit zu erlösen. Deshalb nenne ich, die Toten sind quasi zwischengelagert. Der Abel ist schon erlöst, aber er ruht bis zum Tage der ersten Auferstehung. Deshalb schreibt die Offenbarung und die Bibel von der ersten Auferstehung. Und diese findet statt beim zweiten Kommen Christi. Vor diesem Ereignis stehen wir vor dem zweiten Kommen Christi. Er wird kommen in unseren Tagen und wir werden die, die übrig bleiben am Leben, diese Auferstehung miterleben. So, die Bibel macht deutlich, dass die Erlösung nicht beim Tode stattfindet. Dass jemand in den Himmel geht oder in die Hölle, das sind so Dinge, die man sich so gedacht hat. Aber sie machen im Gesamtkonzept des Erlösungsplanes keinen Sinn. So, Gott hat gesagt, und Paulus macht es deutlich, dass die Toten nicht vor uns zu der Lösung kommen und auch nicht wir vor ihnen, wenn ihr lest 1. Korinther 15, sondern wir kommen gleichzeitig. Ja, wir, die wir leben, sagt Paulus, dann meint er, die beim zweiten Kommen Christi leben, die 144.000, wir werden verwandelt. Wir werden den Tod gar nicht sehen, diesen ersten Tod, und nicht erleben. Und die anderen werden auferstehen aus dem Tod, wenn Jesus sie ruft. Aber es sind die Erlösten. Und 1. Korinther 15 beschreibt das ganz klar und deutlich. Paulus beschreibt es auch im Hebräer 11 und sagt, wir kommen alle gleichzeitig zum Moment der Erlösung. So, die ganz heilige Schrift, der Ablauf des Erlösungsplanes, der durch die sieben Feste in dem Alten Testament beschrieben wird, zeigt auch, dass alle zur selben Zeit zur Erlösung kommen und nicht unabhängig. Es gibt einen Tag der Entscheidung für das ganze Volk, nicht für jeden Einzelnen. Ja, jeder Einzelne wird gerichtet, aber die Entscheidung wird für alle am selben Tag getroffen. Und die Erlösung kommt für alle am selben Tag. Es gibt zwei Ausnahmen von Menschen, die Gott so vorgesehen hat, der Henoch und der Elia. Sie sind in den Himmel gegangen, ohne zu sterben. Aber das beschreibt uns die Schrift. Wieso? Wir haben Menschen, die auferstanden sind, der Moses ist auferstanden noch vor dem zweiten Kommen Christi. Die Bibel sagt uns, aber Christus hat ihn auferweckt und er ist sozusagen ein Bild für das, wie die Menschen auferstehen werden aus dem Grab, wenn Jesus kommt. Und dann hat, um zu zeigen, dass der Tod überwunden ist, hat Jesus als er bei seinem ersten Kommen auferstanden ist aus dem Grab, hat er eine kleine Gruppe von Menschen auferweckt und hat sie mit sich genommen als die Trophäen, als die Vorboten der großen Auferstehung, die stattfinden wird bei seinem zweiten Kommen. So, er gibt uns also durch ein paar Beispiele den Vorgeschmack, dass wir sehen, worum es geht. Aber der Zweck des Ganzen ist, dass alle gemeinsam zur Erlösung kommen. Deshalb braucht man ja eine Zwischenlagerung, sage ich. Und das ist der erste Tod. Er lagert die Menschen in einem Zustand. Entweder sind sie erlöst, dann haben sie Teil an der ersten Auferstehung, oder sie sind nicht erlöst, so wie Kain, als Kain den ersten Tod starb, auch er starb nur den ersten Tod. Auch die Menschen bei Sodom und Gomorra starben nur den ersten Tod. Sie leiden nicht eine ewige Pein in dem Sinne, sondern sie werden auferstehen, sagt Jesus, am Tage des Gerichts und werden das Volk, was damals zur Zeit Jesus sagt, verurteilen, weil hätten sie das erlebt, hätten sie sich bekehrt. So, deshalb ist es wichtig zu verstehen, alle Gottlosen werden auch zur selben Zeit gerichtet. So, der Kain stirbt, Sodom und Gomorra, die Menschen, die gestorben sind während der Sintflut, sie sind alle den ersten Tod gestorben. Wann werden sie auferstehen? Sie werden auferstehen bei der zweiten Auferstehung, beim dritten Kommen Christi. Und zwischen dem zweiten und dem dritten, wissen wir, ist das Millennium, sind die 1000 Jahre Gericht, die im Himmel gehalten werden über Satan, Engel und alle Gottlosen. Deshalb sagt der Paulus, wir werden sie richten. Das heißt, wir werden dabei sein. Sie sind ja schon gerichtet, weil sie sind ja nicht aus der Situation herausgekommen. Aber das Warum und Wieso, das ist etwas, wo Gott uns teilhaben lässt, damit wir erkennen, alles, was er getan hat und tun konnte für die Erlösung eines Menschen, hat er getan. Und er geht nur verloren, weil er dieser Gnade, die Gott ihm erweist, sich entgegengestellt hat. So, wenn Jesus das zweite Mal kommt, sterben alle Menschen. Es bleibt übrig nur Satan und die Engel, weil sie warten auf das Todesurteil nach den 1000 Jahren. Es ist 1000 Jahre, haben sie Zeit nachzudenken, was sie angestellt haben hier auf Erden. Und ich denke, das ist ein fairer Umgang, damit man einfach mal Zeit hat zum Denken. Er hat niemanden mehr zu verführen. Er ist eingeschlossen hier auf dieser Erde, weil niemand wird ihm mehr zuhören. Und jetzt hat er 1000 Jahre Zeit, nachzudenken. So, deshalb sind sie alle tot. Ihr seht, der erste Tod beginnt mit Abel, aber er endet mit dem dritten Kommen Christi, wenn Jesus mit den Erlösten auf die Erde kommt, mit der Stadt Jerusalem, und dann wird die zweite Auferstehung stattfinden, und dann wird das Gericht gehalten, und dann folgt der Feuersee. Und der Feuersee ist auch nicht ein ewiges Feuer, sondern es wäre völlig ungerecht, wenn jemand für seine Art und Weise, wie er geboren ist, und dadurch, dass er nicht aus dem Todesurteil, aus dem Tod herausgekommen ist, weil er sich der Gnade Gottes gewehrt hat, eine ewige Pein erleiden müsste. Das ist vom Verstand her nicht begreifbar. Auch Satan wird nicht ewig in dem Feuersee sein. Das Letzte, was in den Feuersee getan wird, ist der Tod. Das heißt, mit dem Auslöschen des Feuersees ist auch der Tod nicht mehr da. Der letzte Feind, der überwunden wird, ist der Tod. Und es ist nicht der erste Tod, der ist ja so oder so nur eine Zwischenlage, ein vorübergehendes. Es ist der zweite Tod. Damit hat der Tod für immer aufgehört. Und durch diesen Feuersee schafft Gott eine komplette Reinigung. Es würde nicht passen mit der Schrift, die sagt, in Offenbarung 21, Vers 1, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde verging. Und das Meer ist nicht mehr. So, es wird gereinigt. Es ist zwar dasselbe Material, weil das ja nicht kaputt geht, aber es wird jetzt aus der gereinigten Erde durch den Feuersee wird eine neue gemacht. Da gibt es keinen Feuersee. Da gibt es keine Toten, die ewig dort in der Totenreich oder Hölle leben und gequält werden. Das wäre und würde das Universum nicht wiederherstellen. Das würde eine zweipolige Sache bringen. Und das gibt es nicht. Das Universum wird wieder rein sein. Die Erde wird keinen, nichts wird übrig bleiben als Andenken an diese alte Welt, außer der Heiland, der jetzt seine Göttlichkeit mit der Menschlichkeit überzogen hat. Also das hat er, sie hat sich bekleidet mit der Menschlichkeit. Er bleibt und die Male bleiben für alle Ewigkeit und sind ein Zeichen für das, wie er den zweiten Tod überwunden hat, wie er ihn durch den Tod getötet hat und uns eine Möglichkeit gegeben, aus dem Zustand, in dem wir geboren sind, des Todes wieder in einen Zustand zu kommen, des Lebens. Und das wollen wir auch weiterhin studieren in den nächsten Stunden. Wir wollen eine Klarheit haben über das, wie Gott diesen Plan ihrer Lösung gemacht hat und wie wir herauskommen, wie wir frei werden können von dem, wie wir geboren sind. So möge Gott uns helfen in diesem Studium, uns in unserem Geist klar zu sein, wo liegt das Problem und wo liegt die Lösung. Und eines Tages, wenn alles vorbei sein wird, wird das Universum für ewig sicher sein, weil niemand wird mehr auf die Idee kommen, seinen Zustand verändern zu können. Weil es war schon eine Unmöglichkeit, wie das passiert ist. Aber jetzt, wo es passiert ist und man den Beweis hat, wozu es führt, ist die Möglichkeit einer Selbsttäuschung für immer ausgeschlossen. Und das Leben aller Wesen, die Gott geschaffen hat in diesem großen Universum, ist für immer sicher. Sie sind alle gemacht für das Gute und werden für alle Ewigkeit das Gute tun und werden für alle Ewigkeit ewig leben. Und auch das wollen wir miterleben, weil auch wir wurden gemacht, für das Gute zu tun und damit wir ewig leben. Amen.